Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen. Wir feiern den neuen Literatur-Nobelpreisträger.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose, which give voice to the unsayable.
So sagt es schön nüchtern Mats Malm vom Nobelpreiskomitee und sprach von der Literatur von Jon Fosse, die dem Unsagbaren eine Stimme gibt. Das Schöne dabei, wir haben den Literaturnobelpreisträger getroffen, kurz bevor er es wurde. Und ich kann sagen, dieses Treffen hat sich gelohnt. Wir lassen seine Entdecker und prominenten Freunde ebenso zu Wort kommen in dieser Sendung. Und dann erzählen wir, wie sich die Wahrnehmung der Menstruation in der Geschichte verändert hat. Und jetzt geht es uns um einen der erfolgreichsten Dramatiker Europas, aber auch ein Mann, der Romane geschrieben hat, Kurzgeschichten, Kinderbücher, Gedichte, Essays. All das ist Jon Fosse, der neue Nobelpreisträger für Literatur. Und wie er die Nachricht heute aufnahm, dazu Julia Weschenbach.
Schon seit Jahren wird sein Name für den Nobelpreis gehandelt. Vielleicht ahnte Jon Fosse, dass es diesmal soweit sein würde. Dem Rummel entfloh er in die norwegische Provinz, in das Dorf Frekhaug auf einer Insel nördlich von Bergen. Als der Preis verkündet wurde, fuhr er mit dem Auto durch die Landschaft, um die Nerven zu beruhigen, wie er dem norwegischen Rundfunk sagte. Ich war froh, heute in Frekhaug sein zu können. Es ist schlimm genug hier, aber in Oslo wäre es vermutlich noch schlimmer gewesen. Mein Telefon hat in einer Tour geklingelt. Aber ihm selbst geht es eigentlich nur ums Schreiben. Es ist etwas, das ich brauche. Wenn ich nichts habe, worüber ich schreiben kann, weiß ich nicht, was ich tun soll. Solange ich gut schreiben kann und gut genug, um es zu veröffentlichen, werde ich weiter schreiben. Vielleicht sogar, wenn ich es nicht veröffentlichen kann. Mit dem Schreiben fing der Norweger schon an, als er gerade einmal 12 Jahre alt war. Er wuchs an der norwegischen Westküste auf, kam über die Musik zunächst zur Lyrik. Bekannt wurde er für seine Theaterstücke, rund 40 sind es inzwischen. Doch sein Werk ist vielfältig. Schon 1983 erschien sein Debütroman, auch Kinderbücher und Essays, schreibt Fosse. Die Nobelpreisjury ehrt den Norweger, weil er dem Unsagbaren eine Stimme gibt, sagt Anne Svärd vom Nobelkomitee für Literatur. Es gibt etwas Archaisches und zugleich Menschliches in seinem Werk, das Leser auf der ganzen Welt anspricht. Und auch zu Hause in Norwegen feiern die Menschen ihren Nobelpreisträger, den ersten norwegischen seit 95 Jahren.
Unter anderem Karl-Ove Knausgård, der feiert ihn auch. Mit dem haben wir nämlich gesprochen, zwar nicht nach der Verkündung des Literaturnobelpreises, aber schon lange vorher über seinen großen Kollegen Jon Fosse.
Jon Fosse ist ein Artist,
Jon Fosse ist ein Künstler. Ich komme mir im Vergleich eher wie ein Schreiber vor. Fosse trifft den Kern. Ich dagegen umkreise das Wesentliche nur. Ich bin wie ein Maler, der einen Kaugummi auf dem Bürgersteig malt, also nur irgendeinen Ausschnitt der Welt. Jon Fosse aber kann man mit einem bedeutenden Maler wie Francis Bacon vergleichen. Denn Fosse hat seine Klasse.
Fosse ist in that kind of level.
Mindestens genauso berühmt wie sein Kollege Jon Fosse, Karl-Ove Knausgård, also über den Literaturnobelpreisträger. Und jetzt wollen wir mit einem Mann reden, der die Theaterliteratur von Jon Fosse für Deutschland entdeckt hat, schon vor über 20 Jahren, nicht nur für Deutschland, überhaupt für den deutschsprachigen Raum, der Erste war oder einer der Ersten, die Jon Fosse auf die deutschsprachige Theaterbühne gebracht haben, nämlich den künstlerischen Leiter der Schaubühne, Thomas Ostermeier. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, ich freue mich. Ich freue mich natürlich ganz besonders für meinen Freund Jon.
Konnten Sie ihm schon gratulieren?
Natürlich, aber nur fernmündlich, also nicht persönlich.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Thomas Ostermeier ruft dann Jon Fosse auf dem Handy an oder schickt ihm eine SMS oder eine WhatsApp?
Ich schicke ihm eine Nachricht. Ich rufe ihn nicht gleich an, weil Jon ist ja ein sehr schüchterner und sehr zurückhaltender Mensch und jeder Trubel um seine Person wird von ihm sofort abgewertet und wird immer gesagt, nicht Thomas, nein. Also er mag das gar nicht.
Das heißt, er spricht auch ein bisschen Deutsch?
Nein.
Das war eher so die Ostermeiersche Fassung davon.
Ja, genau.
Aber ist das, wenn Sie sagen, ein Theaterautor, der sehr zurückhaltend ist, hat sich das auch gezeigt in den Inszenierungen, die Sie mit seinen Stücken gemacht haben? Ist es jemand, der sich zurückhält und eben nicht einmischt und nur beobachtet?
Bei uns war es schon besonders, weil Seine Stücke lagen wirklich mehrere Jahre bei Rowohlt und wurden auch immer in den Verlagskatalogen angepriesen. Und keiner hat den Mumm gehabt, ihn mal auf die Bühne zu bringen. Ich habe mir dann die Stücke angeguckt und war total geflasht, weil er in dieser Zeit, in der ja noch die Angry Young British Writers am Start waren und die zeitgenössische Dramatik geprägt haben, war er jemand, der völlig andere und neue Art und Weise zu sprechen auf die Bühne gebracht hat und viel Raum gelassen hat zwischen den Figuren, viel Unausgesprochenes, Abgehacktes, Repetitives, sich ins Wort fallen, wieder zurückgehen, in Schleifendialoge zu gehen, nochmal von vorne ansetzen. Also es hatte was sehr Musikalisches, aber es hat eben auch einen poetischen Blick auf Beziehungen von Menschen untereinander gemacht.
Mhm. Aber es klingt auch nach einsamen Menschen, oder? Die er da
auf die Bühne bringen wollte. Nee, das sind keine einsamen Menschen. Höchstens, dass man, wenn man Menschen, die in Beziehungen waren und bedauern, dass diese Beziehungen kaputt gegangen sind und sie sich aber trotzdem noch lieben und wieder gerne zurück in die Beziehung wollen würden, wenn man das als einsam bezeichnet, ja, verloren, glaube ich, sind sie in einer gewissen Sprachlosigkeit oder in einer Begrenztheit von Kommunikation. Aber John, weil jetzt auch viel über ihn immer geredet wird im Zusammenhang mit anderen Autoren und dann natürlich auch gleich die Achse zu Ibsen aufgemacht wird. Und John hat immer gesagt, er mag Ibsen gar nicht. Für ihn ist das ein Autor mit einer schwarzen Seele. Und Ibsen mag die Menschen nicht. Und ich glaube, John mag die Menschen. Der hat eine große Liebe für seine Figuren und für die Sehnsüchte seiner Figuren und für ihren Anspruch an ein geglücktes Leben oder ein bisschen Glück im Leben oder Liebe im Leben, dann kommt dann immer das Schicksal dazwischen. Aber eigentlich würden die Figuren alle gerne. Sie sind nur so gehandicapt, wie die Sprache von ihnen oft ist, sind sie eben ein bisschen emotional und kommunikativ gehandicapt. Und deswegen kommen die nicht zusammen.
Aber warum? Wovon? Was hat sie gehandicapt gemacht?
Erfahrungen, Unfähigkeit, über bestimmte Traumata wegzukommen. Wie diese poetischen Menschen, wie die versuchen, zueinander zu kommen, sich zu umarmen, sich in den Arm zu nehmen. Aber jede Erklärung, warum das nicht geht, wäre platt. Also ob ich jetzt Philosophisches oder Psychologisches oder Politisches bemühen würde, ist zu platt für John, weil John eben über einen Sound von Sprache funktioniert, über einen Flow funktioniert, über das Repetitive funktioniert. Der funktioniert musikalisch und Musik zu erklären, außer mit dem oft bemühten Satz, dass die Anwesenheit von Musik uns irgendwie daran gemahnt, dass es doch etwas mehr geben könnte, dass es vielleicht doch Transzendenz geben könnte. Das ist eigentlich das Einzige, wie ich akzeptieren würde, über Musik zu erklären. Und genau dasselbe gilt auch für John. Man sollte es nicht zu viel auserklären.
Passt das auch zu ihm als Person, weil wir am Anfang über ihn gesprochen haben? So ein bisschen seine Art und Weise, jemand, der sich eben auch gerne zurückzieht und die Öffentlichkeit ein bisschen scheut und vielleicht nicht der ganz große Kommunikator ist. Finden Sie so etwas wieder in ihm?
Ganz viel. Also das, was er in seinen Stücken oder in seiner Prosa beschreibt, jemand, der aufs Meer hinausfährt und in dem Boot zu sich selber kommt, in dem stundenlangen Rudern und in der stundenlangen Einsamkeit, das ist schon John auch. Aber John ist auch jemand, der in extrem religiösen Verhältnissen aufgewachsen ist. In so einer kleinen evangelikalen, nordischen, was kann man sagen, Sekte, Gemeinde. Und dann gab es ja verschiedene Metamorphosen in seiner Religiosität, bis hin dazu, dass er jetzt zum Katholizismus konvertiert ist. Und das macht schon auch sein Wesen aus. Also der sucht schon Antworten, die er auf Erden nicht finden kann, es sei denn in seinem Schreiben. Ich fand ja auch seine Antwort auf diese Nachricht vom Literaturnobelpreis sehr bezeichnend, als er sagte, er macht ja Literatur um der Literatur willen und nicht um ausgezeichnet zu werden. Und es ist so. Also das hat was im positiven Sinne Religiöses, sein Schreiben, weil er sich hofft, durch die Musikalität und den Rhythmus in eine Transzendenz reinzuschreiben und weil die Literatur ihn in dem Sinne etwas Religiöses für ihn hat, weil sie unkorrumpierbar sein sollte und über allem stehen sollte für ihn.
Was hat das für Sie bedeutet, als Theatermann, als Regisseur, so etwas auf Deutsch dann auf die Bühne zu bringen?
Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe da einen intuitiven Zugang zu seinem Schreiben, weil dieses aneinander vorbeileben, wie das in dem Namen, was ja das Stück war, beschrieben wurde, das heißt der Name, und diese Unmöglichkeit, Emotionen zu zeigen, die Tochter kommt schwanger nach Hause und der Vater kann sie noch nicht mal in den Arm nehmen und die Mutter auch nicht und keiner kann darüber reden, geschweige denn darüber reden, dass da der Vater des Kindes auch mitgebracht wurde. Man kann ihm noch nicht mal richtig die Hand geben oder in die Augen gucken. Und das junge Paar ist, ob dieses demnächst Neugeborenen, auch völlig hilflos. Und das drückt sich eben auch darin aus, dass sie keinen Namen für dieses Kind finden. Und ich konnte mit dieser Welt wahnsinnig viel anfangen, weil ich glaube, meine niederbayerische Herkunft und die Unfähigkeit, in meinem Elternhaus zu kommunizieren oder Emotionen auszudrücken, habe ich in Jons Schreiben wiedererkannt und hatte deswegen auch einen sehr intuitiven Zugang dazu. Und Jon hat auch immer gesagt, weil er hatte ja dann wahnsinnig viele Aufführungen, und ich habe ihm immer gratuliert und gesagt, Mensch, jetzt bist du in der Kammer spielen und in Frankfurt und im Wiener Burgtheater und überall machen sie deine Stücke. Und dann hat er immer gesagt, ja, aber Thomas, du hast es zum ersten Mal gemacht und die kamen alle erst, weil du das gemacht hast. Und von daher hatte ich bei ihm so ein bisschen Stein im Brett und auch eine große Zuneigung für ihn, weil er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch in dem ein oder anderen Glas Alkohol sehr zugesprochen hat und wir uns dann da sehr gut unterhalten haben und sehr, sehr viel näher gekommen sind.
Also ein paar Getränke waren auch mit dabei, aber eben auch durchaus sehr prägende Inszenierungen von Thomas Ostermeier, der damals ist ja auch schon wieder über 20 Jahre her. Jon Fosse, ja, es ist die Zeit ist vergangen. Ja.
Ich will nicht erwähnen, es ist 23 Jahre her, es kommt mir vor.
Tut mir leid, aber.
Vorgestern.
Ja, jedenfalls offenbar noch sehr lebendig diese Zeit in Erinnerung. Thomas Ostermeier, der künstlerische Leiter der Schaubühne in Berlin, damals also jemand, der Jon Fosse für das deutschsprachige Theater entdeckt hat, den Literatur-Nobelpreisträger. Seit heute wissen wir das, dass er den Literatur-Nobelpreis bekommt. Herr Ostermeier, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch und ich muss nochmal sagen, ich freue mich wahnsinnig für Jon. Und ich freue mich vor allen Dingen auch dafür, dass ein ausgewiesener Theaterautor wieder mal nach Friedi Jelinek mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Das ist auch für mich ein gutes Zeichen fürs Theater an sich.
Danke, Herr Ostermeier, danke. So, Jon Fosse, also als Theaterautor, was macht eigentlich seine Prosa aus? Hat er eigentlich geschrieben an Romanen, Erzählungen und Essays? Tobias Lenzel hat Jon Fosse getroffen.
Good writing, it's basically musical.
Gute Literatur ist grundsätzlich musikalisch,
sagt Jon Fosse. Und tatsächlich fallen gerade seine Texte durch besondere Musikalität und Rhythmisierung auf. Allerdings auch durch Melancholie.
Life, I think, has a fundamental sorrow to it.
Das Leben bringt eine grundlegende Traurigkeit mit sich. Das kann man nicht ignorieren, sonst würde man sich lächerlich machen. Das hieße zu versuchen zu entkommen, indem man sich dem Kapitalismus hingibt. Weglaufen, kaufen, ficken. Ich denke, gute Dichter, Schriftsteller und Künstler versuchen dagegen, das Leben zu sehen, wie es ist. Und da stellt sich dann eine gewisse Traurigkeit ein.
Eine Geburt, sagt Fosse, bedeutet nun mal automatisch auch den Tod des Menschen. Da verwundert es nicht, dass sein wohl bekanntestes Prosabuch, der Roman Morgen und Abend, das Leben eines Fischers von der Geburt bis zu seinem Tod erzählt. Der Mann entschwindet schwebend aus dem Leben. Schweben ist bei Fosse ein Glückszustand. Dem Sterben nimmt er so die Schwere, auch aufgrund einer Kindheitserfahrung.
At 7, I was very close to death. I was close to bleeding to death.
Mit 7 war ich dem Tod sehr nah. Ich wäre fast verblutet. Ich sollte für meine Mutter aus dem Keller eine Getränkeflasche holen. bin auf dem Rückweg auf dem vereisten Boden ausgerutscht, die Flasche ist zerbrochen und ich habe mir die Pulsader aufgeschnitten. Da habe ich unser Haus gesehen, aber nicht mit meinen eigenen Augen, sondern aus der Distanz, wie außerhalb von mir selbst. Ich war nicht traurig. Ich habe nur gedacht, ich sehe das Haus zum letzten Mal. Ich glaube bis heute, dass ich durch diesen Unfall zum Schriftsteller geworden bin. Die Hauptperspektive meiner Texte ist nämlich die eines Menschen, der sich an der Grenze zwischen Leben und Tod befindet.
Auch in Trilogie, einem Buch aus drei zusammenhängenden Erzählungen, das düster und archaisch wirkt und beginnt wie eine moderne, tragische Fassung der Weihnachtsgeschichte, entschwebt ein Mann schließlich in den Tod. Und sogar der Selbstmord einer Frau ist positiv aufgeladen.
Am Ufer bleibt sie stehen. Sie hört die Wellen schlagen und spürt den Regen auf den Haaren, im Gesicht. Und dann geht sie hinaus in die Wellen und alle Kälte ist Wärme.
Ich bin an einem Fjord aufgewachsen, mit Blick auf den Fjord bei Tag und Nacht. Es ist gut für mich und meine Texte, wenn ich nah am Wasser bin. In meinen Texten kommt viel Wasser vor, das Meer, der Fjord, der Regen. Beim Schreiben suche ich nach Sicherheit, vor allem wenn es sich um eine traurige oder gefährliche Geschichte handelt. Und ich verbinde Wasser irgendwie mit Sicherheit.
Jon Fosse erzielt große Wirkungen durch sein minimalistisches Schreiben. Das kommt mit sehr wenigen Adjektiven aus. Die Geschichten wirken zeitlos und sind auch nicht in der Wirklichkeit zu verorten. Das Theaterstück Traum im Herbst spielt auf einem Friedhof. Aber auf welchem? Man meint in Trilogie die Topographie von Bergen zu erkennen, stößt dann aber wieder auf Widersprüche. Reale Orte, ist sich Fosse sicher, würden nur vom Wesentlichen ablenken, von den Seelenzuständen seiner Figuren, von der Conditio Humana. Denn Fosse erweist sich als großer Menschenkenner. Wenn er zu schreiben beginne, plane er nichts, erzählt er. Wenn er Glück habe, führe ihn der Beginn zu etwas Interessantem. Und von da an müsse er nur noch seinen eigenen Worten und seiner Umgebung zuhören. Denn Schreiben sei Lauschen.
Writing is listening.
Der neue Nobelpreisträger Jon Fosse über seine Literatur. Alles über ihn unter deutschlandfunkkultur.de. Jetzt geht es um eine wirklich außergewöhnliche Ausstellung. Eine Ausstellung im Schwulenmuseum in Berlin über sexuellen Missbrauch in der queeren Community. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder durch Menschen, die selbst marginalisiert waren und sind. Diese Ausstellung erzählt davon, wie sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern legitimiert wurde, indem ihnen eigene körperliche Grenzen abgesprochen wurden und diese Übergriffe auch lange verharmlost worden sind. Birgit Bosold ist verantwortliche Kuratorin im Schwulenmuseum in Berlin, das damit auch seine eigene Geschichte aufarbeitet, weil dort sogenannte Knabenliebe noch bis vor 10 Jahren rechtfertigt wurde. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie genau setzen Sie sich ja mit diesem Teil der eigenen Geschichte auseinander?
Wir beschäftigen uns mit den Allianzen, die es in den 70er, 80er und auch bis in die 90er Jahren noch der Schwulenbewegung und auch teilweise der Lesbenbewegung mit pädosexuellen Aktivisten gegeben hat. Das beschäftigt uns, wie eine Bewegung, die sexuelle Selbstbestimmung auf ihre Fahnen geschrieben hat, in ihren Räumen sexualisierte Gewalt geduldet bzw. legitimiert hat.
Man hat offenbar dort Schutz, um es mal zynisch auszudrücken, man hat offenbar Schutzräume geschaffen für Erwachsene, die mit einem gewissen ideologischen Überbau sich Minderjährigen genähert haben und sie missbraucht haben.
Man hat auf jeden Fall Räume geschaffen, in denen diese Taten geduldet waren oder auf und eben auch legitimiert wurden, indem es eine mentale politische Unterstützung für die Forderung gab, dass das legitim ist. Das hat man geschaffen, ja.
Es wirkt so, als dass die Aufarbeitung erst sehr spät begonnen hat, dieser Phase. Also eigentlich erst vor ein paar Jahren so richtig begonnen hat. Vielleicht auch im Kontext natürlich der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, aber auch in der evangelischen Kirche, dann diverse katholische Internate und vieles andere mehr. Dann gab es Debatten über die Westberliner Grünen in den 70er und 80er Jahren, welche Rolle die dort gespielt haben, etc. Da gab es viele, viele Beispiele und viele Anlässe. Was war das für eine Aufarbeitung, die in den letzten Jahren da passiert ist und welche Rolle spielt da auch? Und da geht es ja um das Museum, in dem Sie da als Kuratorin diese Ausstellung mit betreuen, Schwule Museum. Welche Rolle spielte das Schwule Museum bei all dem?
Ich würde sagen, dass die Aufarbeitung dieser spezifischen Konstellationen, mit denen wir uns beschäftigen, dass die noch gar nicht richtig angefangen hat. Unsere These in der Ausstellung ist, dass Anfang der 1990er Jahre hat sich in der queeren Bewegung eine bürgerrechtliche Strömung durchgesetzt. Man wollte zivilrechtliche Gleichstellung, man wollte gesellschaftliche Anerkennung, man wollte quasi in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und in dem Zuge wurden die Allianzen mit dem sogenannten pädosexuellen Aktivismus verabschiedet. Das wurde aber relativ sang- und klanglos gemacht. Da wurde dann nicht mehr darüber geredet, warum die überhaupt mal bestanden haben, oder es wurde in dem Sinne auch nicht aufgearbeitet, was da passiert war, sondern diese Allianzen waren dann einfach passé, weil man eben eine bürgerrechtliche Politik verfolgt hat. Und wenn man so will, ist seitdem, das war Anfang der 1990er Jahre, ist eigentlich in unserem spezifischen Kontext nicht viel passiert. Ich denke, eine Wende gesamtgesellschaftlich war auf jeden Fall Canisius-Kolleg, die Odenwaldschule und dann später bei den Grünen. Dadurch hat sich sozusagen insgesamt gesamtgesellschaftlich eine größere Sensibilität herausgebildet, dass man sich damit beschäftigen muss. Und ich würde sagen, dass in dem Zusammenhang, gerade auch mit der Aufarbeitung der Grünen, die ja auch bei uns im Archiv geforscht haben, weil es gibt ja sehr enge Verbindungen zwischen der Schwulenbewegung und den Schwulen bei den Grünen, sage ich jetzt mal, also den Schwulengruppen bei den Grünen. Und die haben bei uns im Archiv auch sehr, also bei uns mit unseren Unterlagen auch geforscht. Spätestens da haben wir uns aktiv, seitdem beschäftigen wir uns eigentlich damit, dass wir Wege suchen, das aufzuarbeiten. Wir sind ein Museum und unser wichtigstes Format, würde ich jetzt mal sagen, sind Ausstellungen zu machen. Das ist ja sozusagen unser Brot- und Buttergeschäft. Und es hat relativ lange gedauert. Sie können halt das nicht beschließen und morgen eine Ausstellung machen. Sie brauchen Geldgeber, Sie brauchen Funding dafür, Sie brauchen eine relativ lange Vorbereitung dafür. Und deswegen hat das jetzt auch relativ lange gedauert.
Wie zeigt sich das denn in Ihrer Ausstellung? Also was sieht man da?
Also wir haben ja das Problem, dass wir auf der einen Seite in der Kultur, nicht nur in der homosexuellen Kultur, sondern insgesamt in der Kunst- und Kulturgeschichte, haben wir eine große Vielzahl von sexualisierten Darstellungen von jungen und sehr jungen Körpern. Das ist ja ein Sujet, was in der Kunstgeschichte wirklich vielfältig zu finden ist. Und wir wollten in dieser Ausstellung diese Bildprogramme natürlich nicht reproduzieren. Wir wollten aber gleichwohl zeigen, dass diese Bildprogramme, die man eigentlich seit Anfang des Jahrhunderts verfolgen kann mindestens, dass die natürlich sehr breit rezipiert wurden und damit auch sehr wirksam waren. Und wir haben sehr lange darüber nachgeknobelt, wie wir das machen können, dass wir das einerseits zeigen, dass wir es andererseits dokumentieren können, aber andererseits das nicht als künstlerische Produktion wiederum verherrlichen wollten. Also wir wollten im Grunde das zeigen und gleichzeitig den ästhetischen Genuss, in Anführungszeichen, den das ja für manche hat, unterbinden. Und wir arbeiten deswegen nicht mit Originalen, sondern wir arbeiten ausschließlich mit Reproduktionen, weil man mit Reproduktionen auch ein bisschen kreativer, sag ich jetzt mal, umgehen kann und zeigen sozusagen Bildprogramme, ohne dass wir sie explizit zeigen. Das ist die eine große Schiene, die wir verfolgen. Und die andere sind natürlich diese vielfältigen Zeugnisse, und das ist dann wiederum Text, Texte in den 70er und 80er Jahren, all die Interviews, Manifeste, programmatische Schriften, auch Plakate, die Zusammenarbeit und die Zustimmung von Seiten lesbischer und schwuler Gruppen und Gruppierungen für pädosexuelle Forderungen dokumentieren. Und wir zeigen aber auch gleichzeitig, dass es immer schon auch Gegenstimmen gegeben hat. Also die waren nicht, sagen wir mal, die waren jetzt nicht so laut und so massiv, aber die hat es gegeben und die wollten wir auch unbedingt würdigen. Wir dokumentieren einerseits das kulturelle Bildprogramm, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass das so akzeptiert war, weil es so normalisiert wird dadurch. Also können Sie ja heute in der visuellen Kultur immer noch weitgehend sehen, wie sehr der Jugendkult in Anführungszeichen da immer noch wahnsinnig relevant ist. Und auf der anderen Seite dokumentieren wir gegen die gängige Geschichtsdarstellung, wie sie in vielen Darstellungen queerer Geschichte immer noch, ich sag mal, behauptet wird, das sei nur ein Randphänomen gewesen, diese Allianzen mit den sogenannten pädosexuellen Aktivisten, zeigen wir in großer Breite, wie breit und wie intensiv diese Zustimmung und diese Bündnispolitik auch innerhalb der schwulen, lesbischen, mehr schwulen und auch lesbischen Bewegungen der 70er und 80er Jahre mitgetragen worden ist.
Kommen auch Opfer zu Wort?
Ja, natürlich. Zentral für die Ausstellung war von Anfang an für uns, dass die Stimmen der, also ich würde sagen, man kann sowieso sagen, dass die Betroffenen zentral sind. Das war ja im Canisius-Kolleg so, das war in der Odenwaldschule so. Die Betroffenen sind die Treiber für Aufarbeitung. Ohne die Betroffenen, ohne die Hartnäckigkeit von Betroffenen würden wir wahrscheinlich heute noch nicht über die Odenwaldschule sprechen. Wir haben ein großes Exponat am Anfang der Ausstellung, wo wir 8, 9 Geschichten von Betroffenen als Audios haben, die ihre Geschichte erzählen. Und zwar, es sind sehr unterschiedliche Geschichten, die zum Teil in den Milieus spielen, in denen die wir erzählen. Aber wir erzählen auch zum Beispiel eine Geschichte, eine Person erzählt die Geschichte über einen sexuellen Missbrauch in ihrer eigenen Familie. Wir wollten da einfach nochmal die Breite dieses Phänomens zeigen. Und in dem zweiten Raum spielen die Betroffenen nochmal eine sehr wichtige Rolle. Die haben das erste und das letzte Wort. Wir haben Betroffene gebeten, uns ein Interview zu geben und uns einfach nochmal zu sagen, was bedeutet Aufarbeitung? Was ist die Forderung von Betroffenen? Was müssen wir als Institution tun? Was müssen wir als Bewegung tun? Was ist deren Perspektive darauf? Und damit schließt die Ausstellung mit so einer großen Videoinstallation, wo sehr unterschiedliche Personen aus den betroffenen Initiativen nochmal zu Wort kommen.
Könnte es sein, dass Ihre Ausstellung vielleicht Grundlage auch für Entschädigungsforderungen sein wird?
Also, an wen?
Ja, das ist die Frage, ne? An Organisationen, also, Vereine?
Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben, also die auch schwierig ist in der Aufarbeitung, weil im Unterschied zu zum Beispiel einer Kirche oder einer Partei hat eine Bewegung natürlich keine Adresse. Und das Schwulenmuseum ist auch kein Tatort. Wir sind ein Tatort in Anführungszeichen insoweit, als wir dass wir Bestände, die uns übergeben worden sind, lange Zeit unkritisch bewahrt und nicht kritisch reflektiert haben. Aber woraus können sich da Entschädigungsforderungen ableiten?
Ist das am Ende auch ein Grenzgang für das Schwulenmuseum und für letztlich einen Ort, der ja auch für Emanzipation steht, der ja auch für eine marginalisierte Gruppe steht, die sich über Jahrzehnte auch eine Position erarbeitet in der Gesellschaft und dann plötzlich mit sowas konfrontiert wird?
Ja, das ist so, das ist auf jeden Fall ein Wagnis, was wir da eingehen, weil natürlich, also das Schwulenmuseum steht unter Beschuss und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gab ja in den vergangenen Monaten mehrfach Anschläge auf das Schwulenmuseum. Es ist auf uns geschossen worden, auf unsere Front ist, wir sind beleidigt worden im Eingangsbereich, wir sind angegriffen worden mit Wasserbomben und es gab Graffiti. Also das Schwule Museum, aber überhaupt die queere Bewegung oder die queere Kultur wird ja attackiert von Seiten von rechtskonservativen und rechten Strömungen. Und das in dieser Atmosphäre, so eine Ausstellung zu machen, ist natürlich ein Wagnis. Und wir haben im Vorfeld natürlich viel darüber diskutiert, also es gibt viele Leute, die sagen, wie könnt ihr das machen in diesen Zeiten, wo wir so unter Druck stehen? Ja, das ist ein Wagnis, aber wir sind eine Bewegung, die für sexuelle Selbstbestimmung einsteht. Wir sind eine Bewegung, die für eine, ich sage jetzt mal sehr pathetisch, für eine bessere Welt einsteht. Und wir sind es einerseits den Betroffenen, die in unseren Anführungszeichen Räumen und Kontexten zum Opfer geworden sind, schuldig. Wir sind uns aber auch selber schuldig, wenn wir die Glaubwürdigkeit als eine progressive, emanzipatorische Bewegung behalten wollen.
Das sagt Birgit Bosold, Kuratorin am Schwulenmuseum in Berlin, das jetzt also mit einer bemerkenswerten Ausstellung, ein Wagnis, wie Birgit Bosold auch sagt, an die Öffentlichkeit geht. Bis Februar nächsten Jahres ist das zu sehen. Da geht es um die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen innerhalb der queeren Bewegung. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, bitte. Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die Thomas Jedeke.
Der US-amerikanische Architekt Daniel Liebeskind erhält den Europäischen Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma. Ausgezeichnet werden mit dem Preis Persönlichkeiten oder Institutionen, die sich in besonderer Weise für die Verbesserung der Menschenrechtssituation der Sinti und Roma engagiert haben, teilte das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg mit. Liebeskind bekommt die Ehrung am 18. Oktober in Berlin. Die Laudatio hält Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Der Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma ist mit 15.000 Euro dotiert und wird alle 2 Jahre vergeben. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ist von dem britischen Klassikmagazin Gramophone als Orchester des Jahres ausgezeichnet worden. Das Ensemble erhält die Würdigung für die Einspielung der Londoner Sinfonien von Joseph Haydn unter Chefdirigent Paavo Järvi. Die Bremer setzten sich dabei gegen 9 internationale Ensembles durch. Darunter das London Philharmonic Orchestra und die Berliner Philharmoniker. Die Wahl auf die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen fiel per Publikumsvotum. Das Klassikmagazin Gramophone vergibt die Auszeichnung seit 1977. In der Ruhrgebietsstadt Essen ist die nach eigenen Angaben weltgrößte Publikumsmesse für Brettspiele eröffnet worden. Knapp 950 Anbieter aus aller Welt stellen auf der Spiel Essen Neuheiten bei Puzzle, Karten, Abenteuer oder Strategiespielen vor. Weitere Schwerpunkte sind Fragen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Zum 40-jährigen Bestehen der viertägigen Messe erwarten die Veranstalter 180.000 Besucher. Spielforscher Lukas Boch von der Uni Münster sagte der deutschen Presseagentur, analoge Spiele seien in allen Altersgruppen gefragt und hätten weiterhin eine Zukunft. Spiele seien Kulturgut und spiegelten den Zeitgeist, führte der Historiker aus. Nach Branchenangaben legte der Umsatz in den vergangenen Jahren kontinuierlich zu.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Menstruation, immer noch in vielen Gesellschaften ein Tabuthema und mit viel Unwissen behaftet. Dass es die natürlichste Sache der Welt ist, hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Und auch Hilfe, wo welche nötig ist, bleibt oft aus. Ja, seit ein paar Jahren hat sich da aber eine Emanzipationsbewegung aufgebaut, die ihre Rechte einfordert, ob nun zum Beispiel im Sport oder anderswo. Viele Frauen sind aber auch von Menstruationsarmut betroffen, nämlich dann, wenn sie zum Beispiel keinen Zugang zu Hygieneartikeln haben. Eine Geschichte des Umgangs mit der Menstruation erzählt eine Berliner Ausstellung und Simone Reber hat sie gesehen.
Hinter einem Vorhang aus silbrig glänzendem Lametta befindet sich das Ankleidezimmer. An den pink gestrichenen Wänden hängen Wäschestücke aus weißem Leinen. Das Museum Europäischer Kulturen hat Entwürfe von Brigitta Hochfelden nachschneidern lassen, die erstmals 1907 in dem Buch der Wäsche veröffentlicht wurden, und zwar in dem damals revolutionären Kapitel »Wäsche für besondere Tage«. Besucherinnen und Besucher können jetzt selbst ausprobieren, wie sich die Menstruation vor Erfindung von Tampons oder Binden angefühlt haben mag.
Für mich würde das bedeuten, dass man ununterbrochen weiß, da ist was,
sagt die Kuratorin Jana Wittenzellner, stellvertretende Direktorin am Museum Europäischer Kulturen.
Das ist nicht zu vergleichen mit einer Menstruationstasse oder einem Tampon, die einen nicht merken lassen, wenn man nicht Schmerzen hat, dass da Blut rausläuft. Und mit diesem wüsste man ununterbrochen, da ist was, man würde immer merken, da läuft was. Und diese wattierte Einlage, die würde vermutlich sehr lange nass bleiben, bis die endlich getrocknet ist.
Die anschauliche Ausstellung Läuft lädt ein, dem Thema Menstruation mit Neugier zu begegnen. An einer langen Wand wird die Entwicklung der Hygieneprodukte erzählt. Sie begann erst vor etwa 140 Jahren und wurde begleitet von seltsamen Theorien zur Menstruation.
Es gab einen Edward Clarke, der hat Karriere gemacht mit der Theorie, dass Frauen deswegen nicht studieren sollten, weil das zu viel Energie braucht und sie unfruchtbar werden, wenn sie studieren und menstruieren.
Nur langsam erlaubten Binden oder Tampons und elastische Unterwäsche mehr Bewegungsfreiheit. Mit der selbstklebenden Binde wurde der unbequeme Bindengürtel überflüssig. Die Geschichte endet mit den Boyshorts für Menschen, die menstruieren, sich aber nicht als Frau fühlen. Sprachlich versucht die Ausstellung den Spagat, Transmenschen sichtbar zu machen, ohne Frauen verschwinden zu lassen.
Deswegen sprechen wir da, wo es darum geht, um Menschen, die menstruieren, sich aber nicht als Frauen definieren, sprechen wir eigentlich über Menstruierende, aber auch nicht immer, weil einerseits es natürlich geht darum, eine Sichtbarkeit zu erzeugen, auch für die Leute, und andererseits mir auch viel dran liegt, damit nicht gleichzeitig eine Unsichtbarkeit an anderer Stelle herzustellen, also die Frauengesundheitsbewegung. Mir ist schon auch wichtig zu sagen, oder auch in der Entwicklung der Menstruationsprodukte, da waren ganz viele Frauen beteiligt. Und ich will die auch als Frauen benennen.
Schon 1937 erfand die amerikanische Sängerin Leonard Chalmers die Menstruationstasse, ein kleines Gummigefäß, das das Blut auffängt. Die Tassette konnte sich aber erst Jahrzehnte später durchsetzen. In Deutschland unterstützte die Ärztin und Schwimmerin Judith Esser Ende der 1940er Jahre die Entwicklung der OB-Tampons. Der Verkauf der Produkte war allerdings mit Peinlichkeit und Heimlichkeit verbunden. In Norwegen fuhr ein Bus der Firma Saba durch die Dörfer, um auf diskrete Weise Damenbinden anzubieten. Lange galt die Menstruation als etwas seltsames Leiden.
Was man hier ja beobachten kann, ist einerseits eine bestimmte Frauenrolle, die mit dem Bürgertum einhergeht, und dann auch ein medizinischer Diskurs, der sich ja vor allem im 19. Jahrhundert sehr verstärkt und in den die Menstruation integriert wird. Und dann eigentlich gleich mit so einem Blick auf Pathologie, also was ist daran eigentlich krankhaft, sind Frauen überhaupt gesund, kann ein Mensch ein gesunder Mensch sein, der regelmäßig Blut verliert?
So zahlreich die Mythen, Vorurteile und Theorien sind, mit denen alle Kulturen der Welt die Menstruation begleiten, so gering ist allerdings das echte Wissen.
Zum Beispiel ganz grundlegend, eigentlich weiß man nicht, warum Menschen überhaupt menstruieren. Es gibt ja nur ganz wenige Säugetierarten, die menstruieren. Der Mensch gehört dazu. Es gibt verschiedene Thesen, warum das so ist, aber wissen tut man es eigentlich nicht.
Neben höheren Primaten menstruieren auch Fledermäuse und, nach neuesten Erkenntnissen, die afrikanische Stachelmaus. Sie soll der Wissenschaft jetzt weiterhelfen. Sehr spielerisch informiert die Ausstellung über den Stand der Kenntnis zu einem Thema, das wohl so alt ist wie die Menschheit. Und noch immer so wenig erforscht.
Und nachzuvollziehen im Museum Europäischer Kulturen in Berlin.
Ich besitze einen gültigen DDR-Reisepass mit einem Aus- und Wiedereinreisevisum.
Der Leidensweg Hans-Martin Schleyers begann.
Auf der Bundesstraße 22, Weiden-Oberfichtach.
100 Jahre Radio.
Anfang der 70er Jahre macht sich der technische Leiter des Deutschlandfunks, Werner Hinz, Gedanken über eine Durchsageerkennung für Verkehrsmeldungen. Sein sogenannter Hinz-Triller wird später zum Standard.
Zu dieser Zeit galt der Verkehrsfunk noch immer als eine Art Programmkiller. Die anderen Rundfunkanstalten haben dem Deutschlandfunk die Übertragung von Verkehrsmeldungen überlassen, weil sie meinten, das würde ihre Programme nur zerstören. Dafür wurde also ein Startzeichen gebraucht. Das musste mit dem Programm zusammen übertragen werden, durfte aber durch das Programm auf der Empfangsseite natürlich nicht gestört werden. Es handelt sich um einen Ton, der sehr, sehr ähnlich klingt wie eine Trillerpfeife. Und dieser Ton schaltet eben auch die Autoradios auf Meldungen um. Etwa ein oder zwei Jahre später entdeckten ja die Landesrundfunkanstalten, dass man Servicewellen auch brauchen könnte, bauten ihre dritten Programme aus. Und damit wurden die Verkehrsmeldungen nicht mehr zum Programmkiller, sondern zum Programmtrailer, wenn man so will. Und da übernahmen die dann ziemlich schnell den Triller, weil er eine sehr sichere Sache war, um in Empfängern umzuschalten auf Verkehrsmeldungen bei jedem Autoradio.
100
Jahre Radio.
Und jetzt gehen wir vom Radio aufs Theater. Ins Theater, auf die Bühne, zu einer Uraufführung in Mannheim am Nationaltheater von Svenja Viola Bungarten. Das ist die Autorin dieses Abends, die zukünftige, so hieß diese Uraufführung heute Abend, ein Stück, wie es hier angekündigt wird, über die Klimakrise und offenbar auch über eine zerbrechende Familie, mit Szenen wie dieser hier.
Sie sehen hier Mutter, Vater, Kind, Kind. Wovon ein Kind wie das andere aussieht.
Es ist zweimal dasselbe Kind.
Oder ein Zwilling. Der Kern, die Kernfamilie,
schürfte sich einen Pool in den Garten, als andere schon Bunker gruben, und stellte daneben eine Pappel.
Palme.
Noch nicht? Noch ist das hier eine Pappel.
Sie sahen den Temperaturanstieg als Verheißung. Wehende Sommerkleider, Käse, Wein. Sie bissen von ihrem Wurstbrot ab, sahen im blutroten Abendhimmel ihre unausweichliche Zukunft und empfanden Zuversicht.
Na, das klingt ja noch ein bisschen zuversichtlich. Mal sehen, ob diese Zuversicht bleibt im Laufe des Stückes, denn es geht ja offenbar um die Klimakrise und ich glaube, der Familie geht es auch nicht wirklich richtig gut. Marie-Dominique Wetzel kommt aus dieser Uraufführung in Mannheim. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist das für ein Szenario in diesem Stück?
Ja, also wie wir gehört haben, geht es um die Kernfamilie, Vater, Mutter und zwei Kinder, wobei die beiden Mädchen Zwillinge sind. Und diese deutsche Mittelstandsmusterfamilie, die geht im Verlauf des Stücks zugrunde. Die Eltern hatten eine gut gehende Zahnarztpraxis, aber die Zeiten sind schlecht. Es gibt keine Betäubungsmittel mehr, keine Narkosemittel, Lieferengpässe, Rezensionen, das kennt man. Und da bleiben natürlich die Patienten aus. Der Vater schlittert dann in eine Depression, die Schulden wachsen der Familie über den Kopf. Und da haben die Eltern dann die rettende Idee, sie zünden ihr eigenes Haus an. Nicht so schwierig, weil drumherum ist alles trocken und die Waldbrandgefahr riesig. Aber ihr Versicherungsbetrug fliegt auf und die Familie stürzt dann erst so richtig ab. Eltern trennen sich, das eine Mädchen bleibt beim Vater, das andere zieht zur Mutter. Der Kontakt bricht für lange Zeit ab.
Das sind so ein paar Motive drin. Also bei den Zwillingsschwestern, die getrennt werden, denkt man natürlich erstmal ins doppelte Lottchen.
Genau, ja. Klar. Also das ist sicher auch beabsichtigt. Also die Zwillinge wachsen, wie gesagt, beim Vater und bei der Mutter sehr unterschiedlich auf. Die eine studiert erfolgreich Medizin, die andere versucht erfolglos einen Roman zu schreiben und dann treffen sie sich nach 10 Jahren Trennung plötzlich wieder und tauschen ihre Rollen, soweit bekannt. Und übrigens, diese beiden Mädchen werden abwechselnd von allen 6 Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt. Die sehen alle gleich aus, alle haben Zöpfe, kurze Röckchen, rosa Tops. Macht es dann manchmal etwas mühsam, der Geschichte zu folgen, aber hat natürlich auch seinen Reiz. Ja, und durch diese unterschiedlichen Lebensverläufe und Beziehungen zu den Eltern kommen dann auch nochmal ganz andere Themen auf. Also jetzt eben abseits dieser drohenden Klimakatastrophe, nämlich vor allem die Frage nach der Verantwortung. Also die Verantwortung der Eltern gegenüber ihren Kindern, also auch der älteren Generation gegenüber der oder den Nachfolgenden hoffentlich. Der Vater flüchtet sich, wie gesagt, in eine Depression und lässt sich von der Tochter wie ein Baby pflegen und die Mutter ignoriert alles um sich herum und glaubt woanders, weit weg in Kanada, also wo es noch Wälder und Schnee gibt, einfach wieder ihr altes Leben leben zu können und lässt ihr Kind einfach allein zurück.
Wie sieht das auf der Bühne aus?
Ja, also da auf der Bühne ist so ein Hexenhäuschen aufgebaut, wie aus Hänsel und Gretel. Also nur gibt es ja keinen Wald mehr drumherum. Und statt Lebkuchen gibt es immerhin ein bonbonfarbenes rosa Dach. Aber das Haus steht schief und hat bald auch keine Wände mehr. Und es qualmt ganz bedrohlich aus dem Schornstein. Aber das war es dann eigentlich schon. Aber mehr braucht diese Geschichte auch nicht. Und diese Hänsel- und Gretel-Anspielungen, die spielen sowieso dann auch im weiteren Verlauf noch eine größere Rolle. Und Svenja Viola Bungarten hat eben diese Märchenmotive auch an ganz vielen Stellen eingebaut.
Geht das alles auf? Also ich meine, es ist ja nicht zum ersten Mal, dass, hier geht es mehr als um Klimakrise, hier geht es offenbar auch um einen Familienkonflikt und auch um das Verhältnis zur nächsten Generation. Geht das alles auf für Sie?
Ja, schon, aber das ist genau die Frage, die Sie ansprechen. Also ist das jetzt ein Stück über die Klimakrise oder ist das nur sozusagen der Anlass oder der Aufhänger, dass diese Familie eben kaputt geht? Also diese drohende Klimakollaps geht ein bisschen unter, wobei es, glaube ich, der Autoren auch mehr dann um unsere Ängste geht und diese drohende Katastrophe und wie gehen wir damit um? Und ich habe ja schon angesprochen, es gibt so Märchenmotive immer wieder, also klar, Hänsel und Gretel von ihren Eltern betrogen und dann verlassen. Aber es geht ja auch noch weiter und ich glaube, es ist das Unterbewusste, was sie anspricht und eben diese Ängste und wie gehen wir damit um? Und das ist ja schon interessant. Also was machen wir jetzt? Wie reagieren wir? Verfallen wir in Ohnmacht, wie der Vater in Depressionen? Gehen wir wie die Mutter einfach weg und ignorieren das Ganze? Also es sind ja ganz viele verschiedene Lebensentwürfe möglich und was passiert mit den Menschen? Und darauf guckt eben dieses Stück, das macht jetzt nicht mal dieses pädagogische Große auf, kennen wir ja von vielen Stücken, so Klimakollaps, sondern guckt mal so in diese Keimzelle der Gesellschaft, also die Familie, wenn man so will. Und wer geht da wie damit um? Wie zerbrechen dann auch die Menschen? Wie zerbrechen die Familien? Und interessant ist eben auch, es gibt so verschiedene Narrationen, wie das eben auch in Familien ist. Es gibt nicht die eine, die zwangsläufige und auch nicht den zwangsläufigen Verlauf der Geschichte. Also das am Anfang ist die Familie da vorm Fernseher, guckt sich die Katastrophen der Welt an, die ja noch weit weg scheinen. Am Ende sitzt sie da wieder. Man kann also so fragen, war das alles nur ein schlechter Traum, also ein Albtraum? Oder tja, sind die Katastrophen eben schon längst da? Und da wird dann eben auch deutlich, irgendwie riecht es auch schon bei dieser Familie mitten im Wohnzimmer nach Feuer.
Zum ersten Mal zu sehen, dieses Stück an der Uraufführung, also die zukünftige von Svenja Viola Bungarten am Nationaltheater in Mannheim. Ein Stück nicht nur über die Klimakrise, haben wir gehört, und eine zerbrechende Familie, sondern auch noch sehr viel mehr. Marie-Dominique Wetzel kommt aus dieser Aufführung. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Eindrücke.
Gerne.
Und wir schauen in die Feuilletons vom nächsten Tag. Das tun wir immer am Ende unserer Sendung. Also in diesem Fall in die Feuilletons vom 6. Oktober. Klaus Bukatzki tut das.
Immer noch scheint die Sonne, steht in der Tageszeitung Die Welt. Das muss man erst einmal verkraften als Deutscher. Richtig, vor allem als Freund von kühleren Temperaturen, als der wir uns hier gerne outen. Es ist ja im Durchschnitt viel zu warm für diese Jahreszeit gewesen. Unerträglich warm, fügen wir da gerne an. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und weil nichts geschenkt wird, ahnt man, die Quittung kommt bestimmt, schreibt Andrea Seibel. Die Debatte ums Klima könnte ein Megakonflikt werden, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung dazu, wie diese Quittung einst aussehen könnte. Bis vor 5-6 Jahren war die Frage, wie jemand zur Migration steht, noch völlig unabhängig davon, wie er oder sie sich im Feld der Klimapolitik positionierte, sagt Steffen Mau im Interview. Inzwischen sind die Themen stärker miteinander verwoben. Und das heißt für den Berliner Soziologieprofessor, dass man inzwischen mit größerer Sicherheit sagen kann, dass die, die Migrationsskeptiker sind, auch Vorbehalte gegenüber Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels haben. Wenn sich das noch weiter verstärkt, kann es zu einer Situation führen, wie sie jetzt schon für die USA typisch ist. Abtreibung, Klima, Migration hängen da eng miteinander zusammen. Das ist bei uns noch nicht so. Noch nicht. Wenn das so weitergeht, dann haben wir irgendwann wirklich eine unversöhnliche Spaltung. Da tut jetzt ein wenig Aufmunterung gut. Und wir lernen gerne aus der Neuen Zürcher Zeitung von den 4 M, die im Arztberuf wichtig sind. Nämlich, man muss Menschen mögen, wie uns der Arzt Roger Wanner erklärt, der auf Darmspiegelungen spezialisiert ist, was für uns medizinische Laien jetzt vielleicht nicht ganz so angenehm klingt. Arzt ist ein Traumberuf, werden wir aber von Roger Wanner in die Welt der Mediziner entführt. Für mich ist es ein Privileg, täglich 20 Menschen kennenlernen zu dürfen. Jeder von ihnen ist interessant und hat etwas zu erzählen. Und das macht ja den kultivierten Menschen aus, dass er seinesgleichen Interessantes erzählen kann. Und damit wir Deutschen das mit Menschen anderer Nationen optimal machen können, haben wir sehr segensreiche Einrichtungen, wie etwa unsere Goethe-Institute. Doch von denen sollen nun 9 geschlossen werden, wie das zuständige Auswärtige Amt plant. Ein Aufschrei dagegen ist in der Süddeutschen zu lesen. Hier zu sparen ist, als würde man privat alle Versicherungen kündigen, die Batterien des Rauchmelders auf eBay versteigern und sich über das Plus auf dem Konto freuen, warnt Nils Minkmar, Sohn eines Deutschen und einer Französin, für den es unerträglich ist, wenn in den französischen Städten Bordeaux, Lille und Straßburg, in Rotterdam, Genua, Triest und Turin unsere Kultureinrichtungen dicht machen sollen. Goethe, der sich zeitlebens mit Frankreich und Italien so intensiv beschäftigt hat, würde sein Gesicht in den Händen vergraben. Und die Schließung der kerneuropäischen Goethe-Institute ist eine Entscheidung, die allseits mit Entsetzen aufgenommen wurde. Sie zieht die schwerste Belastung der deutsch-französischen Beziehungen seit langem nach sich und bringt die Bundesrepublik in den Verdacht, europäisches Vertrauen weniger zu schätzen als vage multipolare Ambitionen. Dieser Beschluss des deutschen Außenministeriums ist eine kulturpolitische und strategische Katastrophe. Wir empfehlen den Verantwortlichen den Rat des Arztes Roger Wanner in der Neuen Zürcher, der ja auch für uns alle gilt. Wenn es dem Bauch nicht gut geht, leidet die Psyche und umgekehrt.
Klaus Bukatzki aus den Feuilletons vom 6. Oktober. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.